Also ich würde über mein Leben gerne sagen können, dass ich Menschen Mut gemacht habe, dass ich ihnen Hoffnung geben konnte, besonders den Straßenkindern und sozial benachteiligten Kids. Wenn ich so in Erinnerung bleibe, wenn ich den Planeten verlasse, dann ist cool.
Heroes of Hope.
Ein Podcast von ERF Medien Schweiz in Zusammenarbeit mit dem GO-Magazin.
Das ist Eckhard Baumann. Seit mehr als 20 Jahren kümmert er sich um Straßenkinder, gibt ihnen etwas Warmes zu essen, schenkt Beratung und ein offenes Ohr. Und das nicht irgendwo in weiter Ferne, sondern in Deutschland. Denn in Deutschland allein leben Tausende von jungen Menschen auf der Straße, übernachten unter Brücken oder in Zelten. Ein Großteil davon lebt in Berlin. Und da ist auch Eckhard Baumann aktiv. Er und sein Team schenken den jungen Menschen wieder eine Perspektive. Ich bin Leonie Walder und habe mit ihm darüber gesprochen, was ihn antreibt, wie er mit schwierigen Momenten umgeht und natürlich, was ihm Hoffnung gibt. Ich sitze hier heute mit Eckhard Baumann, der für diese Aufnahme extra aus Berlin angereist ist. Eckhard Baumann ist Sozialarbeiter und hat den Verein Straßenkinder e.V. gegründet, den er auch leitet. Und über diese Arbeit wollen wir heute sprechen. Eckhard oder auch Ecki, herzlich willkommen. Schön, bist du da.
Hallo Leonie, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Also als erstes nehme ich mich jetzt direkt Wunder. Hast du heute schon irgendetwas gehofft? Und wenn ja, hat sich das erfüllt oder nicht?
Ich habe heute früh ganz doll gehofft, dass der Taxifahrer noch rechtzeitig es zum Flugplatz schafft, weil es war eine ganze Menge von Baustellen in Berlin. Aber die Hoffnung ist dann in Erfüllung gegangen.
Sonst wärst du jetzt nicht hier.
Genau.
Also schön hat das geklappt, bin ich natürlich auch froh, weil ich habe mir natürlich auch gehofft, dass alle rechtzeitig hier sind. Jetzt wollen wir dich natürlich ein bisschen besser kennenlernen und ich habe da ein paar Einstiegsfragen, die ich jedem Hero of Hope stelle oder stellen werde. Und zwar ganz als erstes, wenn dich dein 10-jähriges Ich heute sehen würde, wo du heute bist, was denkst du, was würde es überraschen?
Ja, ich glaube, mit 10 Jahren, da konnte ich mir das noch alles gar nicht vorstellen, was da noch passiert. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so gewesen. Wenn ich das gewusst hätte, all diese Entwicklungen, vorwärts, rückwärts, links und rechts, dann hätte ich wahrscheinlich viele Dinge erst gar nicht angefangen.
Hattest du als 10-jähriges Ich schon so eine Zukunftsvorstellung, so einen Traumberuf oder sowas?
Ja, mit 10 Jahren noch nicht so wirklich. So richtig fing das erst so mit 14 an. Da hatte ich auch so eine erste Begegnung mit Gott und da sind so Dinge konkreter geworden.
Wir wollen nachher noch über diese Begegnung sprechen, aber vielleicht noch die Rückwärtsbewegung, wenn du jetzt dein 10-jähriges oder wir können auch sagen 14-jähriges Ich sehen würdest, was würdest du ihm raten?
Also ich glaube, im Endeffekt würde alles genauso laufen, wie es gelaufen ist. Vielleicht ein bisschen von der einen oder anderen Seite wären ein paar Ansätze anders, aber ich glaube, ich würde so ungefähr da sein, wo ich jetzt bin.
Ja. Das ist mal ein gutes Zeichen, wenn man das sagen kann.
Ja, ich glaube, es wäre einfach so. Ja.
Wie müsste es dann jetzt ab hier, wo du jetzt bist, weitergehen, dass du am Ende des Lebens sagen kannst, ah ja, bin eigentlich ganz zufrieden so. Oder was würdest du gerne über dein Leben sagen können?
Also ich würde über mein Leben gerne sagen können, dass ich Menschen Mut gemacht habe, dass ich ihnen Hoffnung geben konnte, besonders den Straßenkindern und sozial benachteiligten Kids. Wenn ich so in Erinnerung bleibe, wenn ich den Planeten verlasse, dann ist cool.
Schön, ja. Hoffen wir, dass das so weitergeht. Jetzt, wir haben es schon gehört, du bist Sozialarbeiter und du arbeitest mit Straßenkindern, sozial benachteiligten Kindern. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du Sozialarbeiter geworden bist? Was hat dich in diesen Beruf gezogen?
Also ich bin ja eigentlich Quereinsteiger. Ich war früher Konstruktionsleiter für Klimaanlagen, also für große Gebäudetechnik-Sachen. Und habe da auch große Projekte gemacht. Allerdings war es so, dass meine Frau und ich, wir hatten schon immer, wollten wir jungen Menschen helfen, die sonst keine Hilfe bekommen. Und wir hatten das jahrelang ehrenamtlich gemacht, bis sich dann so ein paar Türen geöffnet haben. Und dann ist eines zum anderen gekommen und irgendwann bin ich aus meinem alten Beruf ausgestiegen.
Und wie lange ist das jetzt her?
Das ist schon eine ganze Ecke her. Also so die ersten sozialarbeiterischen Tätigkeiten, wenn man das so nennen darf, das war schon 1995 und der Verein wurde 2000 gegründet.
Okay, also da ist noch was passiert dazwischen.
Da ist noch ein bisschen was passiert.
Vielleicht, wie ist das überhaupt gekommen, dass du gemerkt hast, du und deine Frau, ihr habt so ein Herz für Straßenkinder. Bist du schon in einer Gegend aufgewachsen, in der du viel damit in Kontakt gekommen bist? Oder wo hat sich irgendwie das, hast du dich sensibilisiert auf dieses Thema überhaupt?
Also ich bin auf dem Dorf groß geworden, da gab es keine Straßenkinder. Auf dem Dorf in Süddeutschland, das ist ähnlich wie hier in der Schweiz, wo wir heute sind, da gab es nicht so wirklich soziale Probleme. Außer so ein paar, die gab es natürlich schon auch im Dorf, die auch Kids, die, wo man gemerkt hat, okay, die haben ein bisschen Schwierigkeiten. Das kam wirklich dadurch auch, dass ich darauf sensibilisiert worden bin dass ich darauf aufmerksam geworden bin, mit meiner Entscheidung auch Jesus nachzufolgen. Also da war für mich klar, irgendwie nur Worte ist ein bisschen wenig. Man muss schon ein bisschen auch ab und zu was tun, um Menschen zu helfen.
Würde ich unterschreiben. Wie ist denn das gekommen? Wie bist du mit Jesus in Kontakt gekommen? Oder wann hast du dich für Jesus entschieden? Wie ist es dazu gekommen?
Ja, es war eigentlich so, wie die Konfirmandenzeit, die war also eigentlich so das christliche Pflichtprogramm so in Süddeutschland damals, das war vorbei und insofern war es aber trotzdem so, dass wir auf eine Jugendfreizeit nach Spanien gegangen sind und das war so der krönende Abschluss, sollte das sein. Und unser Pfarrer, der war aus Brasilien und das war wirklich ein toller Mensch und auch ein tolles Vorbild zu dem Glauben. Und der hat uns immer davon erzählt und irgendwas in mir hat Resonanz gegeben und dann habe ich eine Entscheidung für Gott irgendwann auf dieser Freizeit getroffen. Es war in Spanien und es war irgendwie, wir haben alle von Jesus erzählt und ich dachte, oh, wenn es stimmt, dann will ich den Jesus kennenlernen. Und dann bin ich immer so abends, das war so eine Anlage mit Palmen und dann bin ich unter so eine Palme gesessen und habe irgendwann gesagt, ja Jesus, wenn das stimmt, dann will ich dich kennenlernen. Und der Hammer war, dass ich dann tatsächlich eine Stimme gehört habe. Also jetzt vielleicht keine akustische Stimme, so von außen, aber es war schon sehr, sehr, sehr deutlich. Und damals hatte ich dann auch angefangen, Tagebuch zu schreiben und habe das auch detailliert aufgeschrieben. Und es war so deutlich, dass ich wusste, dass Gott zu mir spricht und dass dieser Gott was von mir will. Und dann bin ich weggegangen, weil ich war 14 und ich war eigentlich nicht religiös, gar nicht. Also überhaupt nicht. Ich habe Tennis gespielt, Fußball gespielt, einen Haufen Sport gemacht, auch gerne dem Mädchen hinterher geguckt. so wie Jungs halt sind in dem Alter.
Yeah.
Also völlig nichts mit Religion zu tun gehabt. Und am nächsten Abend bin ich aber wieder zu der Palme und da war wieder dasselbe, so dass ich gemerkt habe, Gott spricht sehr, sehr deutlich zu meinem Herzen.
Was hat dann die Stimme gesagt oder was hast du gespürt?
Ja, ich bin Jesus und ich habe einen Plan für dein Leben. Und dann bin ich, habe ich gesagt, ja,
ich bin erst 14.
Ich habe auch meine Pläne und ich hatte, es war ganz lustig. Ich hatte dann, da ich ja nichts vom Glauben wusste, habe ich die Befürchtung gehabt, dass ich für immer ins Kloster muss.
Oh ja.
Weil war so für mich, okay, wenn du an Gott glaubst und ihm nachfolgen willst, dann musst du ins Kloster, weil das war so für mich die Perspektive. Und die fand ich natürlich
als 14-Jähriger
gar nicht lustig. Und irgendwann bin ich dann am dritten morgens dann aufgewacht und ich habe vorher abends gesagt, sag ich Gott, bevor ich deinen Plan nicht kenne, geht da gar nichts. Ich lasse dich nie in mein Leben. Es ist mir zu gefährlich. Und dann bin ich aufgewacht und ich wusste, was der Plan Gottes mit meinem Leben ist. Also jetzt nicht das, was ich heute tue, aber ich wusste, Gott will mein Freund sein.
Nicht Kloster direkt.
Nee, nicht Kloster. Also ging nicht um Kloster, sondern Gott will mein Freund sein. Und klar, war mir auch klar, 10 Gebote sind wichtig, aber ich wusste, im Kern ist es das nicht, sondern im Kern will Gott mein Freund sein. Und daraus resultiert alles andere.
Und das war nicht mehr so eine beängstigende Vorstellung?
Es war nicht mehr so beängstigend. Allerdings muss ich echt sagen, ich bin am dritten Abend wieder hin zu meiner Palma, habe mich dort wieder hingesetzt und es war schon tierisch heftiger Kampf in meinem Herzen. Mhm. Also der war auch nicht so einfach aufzulösen, weil ich schon wusste, irgendwie wird was anders. Was anders wurde, das wusste ich nicht. Aber dann habe ich so mit meinen eigenen Worten gebetet und habe gesagt, Jesus, komm in mein Herz. Ich wusste auch, dass ich einiges schon falsch gemacht habe. Also habe ich auch um Vergebung meiner Sünden gebeten, habe gesagt, Jesus, komm in mein Herz. Und in dem Moment, wo ich das gesagt habe, hatte ich so eine Freude und Frieden, wie ich es nicht vorher kannte. Und, ich habe es dann später mal irgendwann in der Bibel nachgelesen, dass man dann so ein inneres Zeugnis hat, das, was man errettet ist. Das hätte ich nicht so mit den Worten sagen können, aber ich wusste es. Und das war für mich heftigst. Und seit dem Zeitpunkt, ja, läuft das irgendwie mit Gott und mir.
Schön, ja, das ist ja auch ein guter Start, so, ja, wenn man das so klar fühlen kann. Jetzt investierst du dich ja heute in junge Menschen, die jetzt so alt sind wie du damals, als du das erlebt hast. Wie war das bei dir? Wer hat damals in dich investiert oder wem bist du vielleicht besonders dankbar, dass er zu dieser Zeit mit dir unterwegs war?
Ja, also ich hatte natürlich in meinem Leben dann, seit ich an Jesus glaube, verschiedene Leute, wo man sagen würde, Mentoren oder ja, geistliche Väter oder Mütter. Einer davon war, wie gesagt, der Pastor aus Brasilien. Das war eine ganz coole Story, weil wir haben uns dann aus den Augen verloren. Er ist nach Brasilien zurück und 20 Jahre später, aus irgendeinem Grund, hatten wir ein Telefongespräch und ich hatte ihn bis dahin völlig aus den Augen verloren. Und da hat er mir gesagt am Telefon, dass er seit 20 Jahren oder sogar 30 Jahren, ich glaube, es war 30 Jahre schon, dass er für mich betet, mit seiner Frau zusammen. Dachte ich, wow, das ist ja mal ein Ding. Es betet jemand 30 Jahre lang für dich und du weißt es nicht.
Also der hat dich nicht vergessen?
Nein, hat mich nicht vergessen. Und da hat er mich gefragt, ob das denn damals immer noch gilt, wo ich mich für Jesus entschieden habe und ob das echt war. Sag ich, klar, Heriberto, war das echt. Und natürlich bin ich noch dabei. Und es war eine tolle Sache für mich, das zu erfahren, dass jemand im Hintergrund durch Gebete mich irgendwie bei der Stange auch hält und ermutigt und einfach einen Impact in meinem Leben hat.
Schön. Jetzt wollen wir noch ein bisschen dann einen Fokus auf deine Arbeit legen. Und da kommt jetzt auch eine Frage von mir, die ich allen stelle. Es geht ja, wie gesagt, in dieser Folge um dich, deine Arbeit, dein Engagement. Wenn du jetzt dieser Folge einen Untertitel geben müsstest, weil dann hast du keine Zeichenbeschränkung, Titel müssen ja sehr kurz sein, aber jetzt ein Untertitel, wie würde der lauten? Es geht Eckhard Baumann und dann so.
Ermutiger. Ich möchte ein Ermutiger sein. Also für junge Menschen, für Kinder, Jugendliche, Teenies, auch für die Mitarbeiter, die wir haben, jemand, der positiv ist. Und tatsächlich, erst neulich hat mir jemand gesagt, er will mich mal wieder treffen, weil es ist immer so positiv und das mit mir zusammen zu sein. War ich ein bisschen überrascht, aber offensichtlich hat er das so empfunden und das finde ich toll.
Ja, ist auch schön, wenn man das über eine Begegnung mit einem sagen kann. Jetzt, deine Arbeit ist, du arbeitest mit Straßenkindern, das haben wir vorhin schon kurz gehabt. Du hast auch gesagt, als du diese Beziehung mit Gott angefangen hast, wusstest du, da muss auch irgendwie was mein Handeln folgen. Ich kann nicht nur darüber sprechen. Jetzt gibt's ja auf der Welt verschiedene Nöte, Elende ganz an unterschiedlichen Orten. Warum hast du gemerkt, ich möchte diesen Jugendlichen begegnen? Was hat dich dahin gezogen?
Spannende Frage. Ich hatte auch mal eine Bibelschule absolviert und eigentlich wollte ich in die Mission gehen.
Also ins Ausland.
Als Entwicklungshelfer missionarisch auch ein bisschen tätig sein auf die Philippinen. Da hat sich nie was ergeben. Und bis heute nicht. Und dann bin ich in Berlin geblieben. Und wenn du mich jetzt fragst, gab es da jetzt irgendeinen Punkt, wo Gott jetzt zu mir gesprochen hat, hilf den Straßenkindern? Nee, gab's nicht. Sondern es war schlichtweg so, dass wir dort, wo wir waren, Jugendlichen geholfen haben. Das war damals in schwierigen Bezirk in Berlin, in Wedding. Und dann gab's dort einen Sozialarbeiter, der an der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche gearbeitet hat. Also da am Bahnhof Zoo. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo kennen vielleicht viele noch. Also
von Christiane F.
Ja, genau, Christiane F. Und dieser Typ hat uns eingeladen, hat gesagt, hey, du hast so einen Zugang zu den Jugendlichen, wir haben ihn nicht. Wir haben einen dritte Weltladen hier und machen Mittagsandachten für Geschäftsleute, aber du hast doch einen Zugang. Und dann habe ich so die Jungs und Mädels gefragt in dem Bezirk, wo wir so ehrenamtlich tätig waren, meine Frau und ich, und habe gesagt, wer hat Bock von euch den Straßenkindern zu helfen? Und dann haben sich 7 gemeldet und dann sind wir dorthin und haben Tee und Kekse ausgegeben. Und irgendwann fragt mich der Erste, hey, ist ja toll, dass ihr hier was für uns macht und dass ihr zuhört, aber ich brauche eine Wohnung. Mhm. Geht ans Eingemachte und ich brauche eine Wohnung. Und dann habe ich montags auf der Arbeit angerufen, wo ich damals gearbeitet habe, und habe im Sekretariat gesagt, ich habe was Privates zu tun, ich komme später. Und dann bin ich mit dem Jungen, ein 14-Jähriger war das, zu irgendeinem Jugendamt hin und habe vorher so ein paar Sachen mir markiert, ein paar Paragraphen, was wohl passen könnte. Und dann habe ich mich für den eingesetzt. Und spannenderweise war der innerhalb von 4 Wochen weg von der Straße, was echt ziemlich schnell ist und damals auch war. Und so fing das an. Und das heißt, aus dem bin da einfach so reingerutscht.
Und jetzt machst du es immer noch.
Jetzt mache ich es immer noch, ja.
Wie kommt das überhaupt, dass in Berlin, dass es so viele Jugendliche gibt, die auf der Straße leben? Oder was bringt diese Jugendliche, führt diese Jugendliche auf die Straße? Woher kommen die?
Also wir haben in Deutschland mindestens 6.500 Minderjährige auf der Straße. Mhm. Und wir haben ein paar hunderttausend wohnungslose Menschen. Das ist nochmal ein bisschen eine andere Kategorie. Warum sind minderjährige Kids auf der Straße? Das ist natürlich ein bisschen anders als jetzt in Brasilien, wo die Armut die jetzt raustreibt. In Deutschland ist es oft so, die haben Probleme zu Hause, werden vielleicht geschlagen, gemobbt in der Schule, sind sowieso so ein bisschen Außenseiter. Und irgendwann sagen die dann, also auf der Straße ist allemal besser als zu Hause. Und dann hauen sie das erste Mal ab, dann machen die Eltern oder Elternteil, je nachdem, noch Meldung bei der Polizei. Beim zweiten Mal erfolgt die Meldung schon nicht mehr. Mhm. Und beim dritten Mal schon gar nicht mehr. Und dann landen die irgendwo auf der Straße. Und dann sind die vielleicht bei irgendjemand zu Hause mal über Nacht. Und dann sind sie wieder 3-4 Tage auf der Straße oder fahren in Berlin Ringbahn. Oder übernachten in einer Mülltonne, das kommt auch vor. Oder auf dem Autofriedhof. Oder auf irgendeiner Brachfläche. Und die hauen halt einfach ab, weil sie das zu Hause nicht mehr aushalten.
Weil dann die Straße plötzlich die bessere Alternative
ist.
Genau.
Ja, genau.
Und wie kommt ihr dann mit diesen Jugendlichen in Kontakt? Oder wie kommen die Jugendlichen zu euch?
Also, das ist mal... Es ist spannenderweise so, dass die meisten, die abhauen, die wissen schon, dass wir da sind.
Ach ja?
Ja, weil wir irgendwie mittlerweile jetzt durch die 25 Jahre schon einen gewissen Bekanntheitsgrad haben. Also wir sind dann an den Plätzen am Alexanderplatz oder an der Warschauer Straße oder eben unsere Einrichtungen. Da wissen die, wo sie sich hinwenden können, wo sie sich aufwärmen können, warmes Essen bekommen, wo sie Sozial- und Rechtsberatung bekommen. Frische Klamotten, eine Waschmaschine, Dusche, all das spricht sich rum.
Was ist denn das, was du hast gesagt, die brauchen ganz praktische Dinge, wie eben Wäsche, Essen, sowas. Und was ist das, was ihr ihnen sonst noch gebt? Oder was würdest du sagen, was brauchen die Jugendlichen zuerst?
Also die sind oft sehr, sehr verletzt von dem, was sie erlebt haben zu Hause, aber auch von dem, wie sie das manchmal mit den Ämtern so erlebt haben. Das heißt, die sind in sich verschlossen. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass man sie nicht zutextet, also nicht die ganze Zeit bequatscht, mach mal dieses, mach mal jenes und jetzt gehen wir diesen Schritt an, sondern dass man erstmal zuhört, bevor man mit irgendwelchen schnellen Antworten um die Ecke kommt. Also zuhören ist eigentlich das Allerwichtigste. Und annehmen, und das sollte echt sein. Und das ist das Wichtigste, was sie brauchen. Und dann öffnen sie sich so langsam. Und manchmal ist es tierisch langsam. Mhm. Ich habe Fälle gehabt, persönlich betreut, 6 Jahre lang. Ein Mädchen, 6 Jahre lang habe ich die betreut. Und es ging vor und zurück. Und am Anfang, die ist abgehauen, als sie 9 Jahre alt war.
Mit 9 Jahren?
Ja, ja, weil ihr Stiefvater hat sie geschlagen. Und im Affekt. Und ihr wurde der Kiefer gebrochen. Und dann ist sie abgehauen nach Köln auf die Domplatte. Dann ist sie in Berlin am Ostbahnhof, habe ich sie aufgegabelt. In einer Tiefgarage unter einer Ablufthaube. Dann habe ich ihr geholfen, oder wir haben ihr eben geholfen, weg von der Straße zu kommen, eine Wohnung zu bekommen, Wohngruppe. Dann hat sie Sozialassistentin gelernt, dann hat sie Erzieherin gelernt. Und dann hat sie, das hat sie alles erfolgreich abgeschlossen. Und dann ist sie stellvertretende Kita-Leiterin sogar geworden. Und die ruft mich jedes Jahr mindestens einmal an.
Ja.
Mindestens einmal kommt die vorbei. Und das ist nicht die einzige. Und manchmal brauchst du einfach Hoffnung für die Leute. Ja, du brauchst einfach selber Hoffnung, weil ich hab's mehrfach mit ihr aufgegeben, Krümel hieße, und sie auch mit mir. Also ich habe als Sozialarbeiter auch nicht immer super richtig reagiert. Ja. Manchmal wollte ich auch zu schnell, mach mal dieses, mach mal jenes, und das hat sie überfordert. Also man braucht Geduld und muss trotzdem Hoffnung haben und mit den Leuten den Weg gehen, und zwar in dem Tempo, wie sie es gehen können.
Also langen Atem braucht.
Langen Atem.
Und wie schaffst du das, wenn du also mit diesen tragischen Schicksalen auch konfrontiert wirst und eben, ja, das sich nicht so direkt so schnell bessert, wie man sich das vielleicht wünscht? Wie schaffst du es, dass du dann die Hoffnung nicht verlierst? Dass du eben sagst, nee, ich bleib hier dran, auch wenn es so frustrierend ist gerade?
Also in unserem Team, also wir haben verschiedene Teams, und jedes Team macht es eigentlich so, dass wir auch für die Leute beten. Also wir beten einfach auch für die Leute, was für die Leute gut ist, aber was auch für uns gut ist, weil wir dann die Dinge abgeben können. Also wir wissen um unsere Begrenztheit als Sozialarbeiter, und was wir nicht leisten können, das müssen wir Gott abgeben, weil ansonsten kann man auch darunter zerbrechen. Ich persönlich habe noch so ein bisschen eine andere zusätzliche Strategie. Ich fokussiere mich sehr stark auf das, was funktioniert.
Mhm.
Immer auf das, was funktioniert. Also wenn das Glas halb leer ist, ist es immer halb voll.
Ja.
Und also ich die Misserfolge, versuche ich hinter mir zu lassen und auf das Positive zu gucken, was wir schon erreicht haben, wie viel wir dieses Jahr von der Straße weggeholt haben, wo vielleicht auch der eine oder die andere mal eine Begegnung mit Gott hatte, mit Jesus hatte und ein anderes Leben angefangen hat.
Schreibst du dir das auch auf teilweise, dass
ja.
du dich wieder daran erinnerst?
Ja, ja, also die coolsten Stories muss ich aufschreiben.
Wenn mal so ein Tief ist, kannst du das wieder mal anschauen.
Was... Ja, ich suche nach so jemand, der mir hilft, ein Buch zu schreiben irgendwann.
Also falls jemand jetzt zuhört, der sich da auskennt, kann sich gerne bei uns melden.
Ja.
Jetzt habt ihr aktuell ein neues Projekt, Butze heißt es, oder? Mhm. Ist richtig gesagt, genau. Ein neues Haus, das ihr baut für die Straßenkinder. Kannst du uns da kurz erzählen, was ist das Ziel dieses Projektes? Oder ganz konkret, was gibt es da in Butze?
Das ist ein riesiges Projekt. Das ist im Stadtzentrum von Berlin. 3.650 Quadratmeter Nutzfläche auf 7 Ebenen, kostet auch Geld, 21 Millionen Euro. Ein bisschen brauchen wir noch,
ja.
Aber ist schon ganz gut durchfinanziert. Wir haben auch demnächst Richtfest. Was ist da drin? Das ist natürlich, Kleiderkammer ist klar, und eine Tischlerei, Werkstatt im Keller, Dann ist ein Begegnungscafé und eine Großküche, also Wärmestube und im Erdgeschoss, und auch ein großer Theatersaal ist auch im Erdgeschoss. Darüber ist Beratung, sehr viel Beratung. Also Beratung ist in Deutschland mit das Wichtigste, um junge Menschen nachhaltig weg von der Straße zu holen, weil die Rechtsbedingungen schon sehr komplex sind.
Also ich helfe denen mit Formularen, ja, sowas, Wohnungsbewerbung.
In der sogenannten Legalisierung. Das heißt, die haben oft kein Perso, also kein Personalausweis oder keine Gesundheitskarte oder keine Kostenübernahmen. Und das sind alles so Dinge, die brauchen eine Zeit lang. Und da beraten wir, oder sie haben vielleicht auch irgendwelche Strafen am Laufen oder weil sie schwarz gefahren sind. Und dann kommt irgendwann die große Keule und dann müssen sie in den Knast. Und da versuchen wir natürlich zu helfen. Da haben wir auch ein, zwei Anwälte mit am Start, die dabei helfen, dass es nicht so weit kommt. Und dann darüber ist Notübernachtungsplätze, 17 Stück. Und nochmal darüber ist ein Übergangswohnen mit für 3 bis 6 Monate, gerade für den Legalisierungsprozess, 13, 14 Schlafplätze, also mit Dusche dann schon. Und noch darüber sind Mikroapartments, das sind dann so wie Studenten-Mikroapartments, wo die dann, wenn sie noch länger Hilfe brauchen, eine ganze Zeit lang bleiben können.
Aber grundsätzlich ist euer Ziel immer, dass die selbstständig auf eigenen Beinen stehen können.
Ja. Genau. Also die sollen dieses Haus durchlaufen, unten reinkommen in ihr niedrigschwelliges Angebot, und nach das Idealziel ist, dass sie dann oben rauskommen und in eigene Wohnung können und ein eigenes selbstbestimmtes Leben führen können. Und nach Möglichkeit nicht nur mit Sozialhilfe, sondern eben auch mit einem Job, mit einem Beruf. Ja, das ist das Ziel.
Jetzt, was hat dir jetzt gerade in den letzten Monaten vor allem Hoffnung geschenkt? Gibt es da vielleicht auch so eine Episode oder etwas, was so heraussticht?
Was mir Hoffnung geschenkt hat, ganz, ganz ehrlich gesagt, gerade wenn ich an das Straßenkinderhaus denke, wir haben das ursprünglich war das ein Projekt mit 4 Millionen Euro. Jetzt kostet es 21.
Da hat sich ein bisschen was
verändert. Und es liegt nicht an uns. Also das lag dann auch daran, dass wir ein anderes Grundstück dann doch genommen haben. Also dieses spezielle Projekt auf diesem Grundstück, wie es jetzt gebaut wurde oder wird, das war mal mit 12 Millionen veranschlagt. Und dann ging es auf 18. Zwischendurch war mal 14 und jetzt ist es 21. Und ich war jedes Mal, waren wir, wow, wo soll das Geld herkommen? Das sind so eine Wahnsinnssummen. Und es ist immer gekommen. Ein bisschen fehlt noch. Aber weitestgehend ist es finanziert.
Das ist schon ein großer Meilenstein.
Und da haben wir nie die Hoffnung verloren und auch nicht den Glauben. Aber es war schon herausfordernd. Ist auch nicht das erste Projekt. Also in der Größenordnung ja, aber wir haben schon ein anderes Projekt, auf dessen Erfahrung wir aufbauen konnten.
Wir
wissen, wie man hofft, ja.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Wir wollen ja auch noch über Hoffnung sprechen und wir müssen da jetzt ein bisschen die Kurve kriegen, weil wir ja gar nicht mehr so lange Zeit haben. Jetzt, was hoffst du von ganzem Herzen?
Was ich von ganzem Herzen hoffe, also von ganzem Herzen würde ich dann schon hoffen, dass wir diese Arbeit dann auch ausfüllen können. Also die müssen wir auch betreiben, wenn das Gebäude fertig ist. Wir müssen es ausgestalten. Und was ich hoffe, ist, dass viele junge Menschen dadurch auch ins Nachdenken kommen. Warum machen die das? Warum sind die so nett zu mir? Warum sind die auch samstagabends und sonntagabends um 23 Uhr noch erreichbar? Und dadurch vielleicht auch über Gott, über Jesus nachdenken und sich vielleicht bestenfalls selber dafür öffnen. Das ist meine Hoffnung. Das haben wir vielfach erlebt und das ist die größte Hoffnung.
Schön. Wurde von dir, das ist jetzt ein bisschen weniger schön, aber wurde von dir auch schon mal eine Hoffnung enttäuscht?
Ja klar, viele, mit Sicherheit. Aber kann ich dir nicht sagen, welche, weil ich orientiere mich ja an dem Positiven.
Stimmt, das ist nicht aufgeschrieben.
Kann man es wirklich nicht. Wenn du mich jetzt so fragen würdest, da müsste ich wirklich ganz, ganz, ganz doll nachdenken. Weil diese Dinge, die enttäuscht worden sind, die lege ich wirklich beiseite und dann ist es auch weg.
Dann will ich dich jetzt auch nicht da irgendwie, dass du den Regen aufwühlen musst. Dann bleiben wir bei den positiven Sachen. Jetzt... Dieser ganze Podcast heißt ja auch Heroes of Hope. Das ist ja auch der Grund, warum wir gemeinsam sprechen. Wer ist dein persönlicher Hero of Hope, dein Hoffnungsheld und warum?
So weltweit.
Ja, ganz offen.
Also, wenn ich natürlich, was mich geprägt hat, so als ich 14 war und dann habe ich mich ja so für den Glauben geöffnet. Ich habe wahnsinnig gerne Mahalia Jackson gehört. Lustig für einen 14-Jährigen damals, alle anderen haben was anderes gehört. Aber ich fand das so super cool, auch diesen ja wichtigen Freiheitskampf dann auch von den People of Color in Amerika, all diese Dinge, Martin Luther King natürlich. Wenn ich heute ziemlich bewundere, muss ich sagen, ist jetzt ein bisschen eine politische Ansage, aber ich finde, Zelensky macht einen coolen Job in der Situation, wo sein Land ist. Wir haben auch 7 Kids-Clubs in der Ukraine, deswegen geht mir das ziemlich nah immer. Ja, das sind so die Leute, die ich ganz cool finde.
Also auch Leute, die sich dafür fürs Gute einsetzen.
Ja, fürs Gute und fürs Richtige, ja.
Ja, dann... Bedanke ich mich sehr herzlich bei dir für das gute Gespräch, für deine Zeit auch. Es hat mich sehr gefreut und ich wünsche dir von Herzen ganz, ganz viel Erfolg beim Putze oder bei der Fertigstellung und Inbetriebnahme dann.
Ja, danke dir.
Dann wünsche ich dir alles Gute und viel Hoffnung. Natürlich.
Dankeschön.
Wobei, so wie es klingt, muss man dir das nicht unbedingt sagen. Die kommen irgendwie mit.
Hoffnung kann man nie genug haben.
Gut, dann eine ganz große Portion Hoffnung. Eckhard Baumann, also ein Hoffnungsträger, der sich für die Kids einsetzt, die kein Zuhause mehr haben. Wer mehr erfahren möchte über seine Arbeit und den aktuellen Stand des Butze-Projekts, dem haben wir in den Shownotes den Link dazu. Und in 2 Wochen stelle ich euch den nächsten Hero of Hope vor. Dorin Doppler, eine Pfarrerin, die sich auch immer wieder auf die Straße wagt. Ihr dürft euch freuen, darüber mehr zu hören. Bis dann wünsche ich euch eine ganz gute Zeit. Danke euch fürs Zuhören. Ich bin Leonie Walder.
Heroes of Hope.
Ein Podcast von ERF Medien Schweiz in Zusammenarbeit mit dem Go Magazin.